Südwestradio.
Hallo und guten Abend im Frühling und in der ersten Woche der Sommerzeit. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster.
Immer mit der Ruhe, ich brauche meinen Schlaf.
Was sein muss, das muss sein.
Ich kann Hektik nicht vertragen. In der Ruhe liegt die Kraft. Immer schön gemächlich, immer schön bedacht.
Was sein muss, das muss sein.
Rom haben sie schließlich auch nicht an einem Tag gemacht.
Ich brauche 6 bis 8 Stunden Schlaf. Hey, ja, hey, ja, ho. 9 Stunden wären schön, am liebsten aber 10. Hey, ja, hey, ja, ho. Ich brauche 6 bis 8 Stunden Schlaf. Hey, ja, hey, ja, ho. Und bist du dann richtig nett, komm ich nie mehr aus dem Bett. Hey, ja, hey, ja, ho.
Ich tu nur meine Arbeit und immer meine Pflicht.
Was sein muss, das muss sein.
Ich brauche meine Päuschen, weil ohne jedes nicht. Abends einen trinken oder auch mal 2.
Was sein muss, das muss sein.
Und wenn es draußen hell wird, dann muss ich langsam heim.
Ich brauche 6 bis 8 Stunden Schlaf. Hey, ja, hey, ja, ho. 9 Stunden wären schön, am liebsten aber 10. Hey, ja, hey, ja, ho. Ich brauche 6 bis 8 Stunden Schlaf. Hey, ja, hey, ja, ho. Und bist du dann richtig nett, komm ich nie mehr aus dem Bett. Hey, ja, hey, ja, ho. Aufstehen! Hey! Ich brauche 6 bis 8 Stunden Schlaf.
Ja, kleiner Blick zurück auf den Sonntag heute vor einer Woche. Das war der 4. Fastensonntag, der Sonntag Letare. In manchen Kirchengemeinden in Münster wird dieser Sonntag mit einem besonderen Programm gefeiert. An den Sonntag Letare erinnert sich unser Straßennamenfachmann Herbert Kober als gebürtiger Schlesier aus der Grafschaft Glatz besonders gut.
Der 4. Fastensonntag trägt den Namen Letare, Letare-Sonntag. Diese Bezeichnung stammt aus dem Messritus der katholischen Kirche. Dort heißt es im Eingangsgebet, im lateinischen Introitus, Letare Jerusalem, also freudig Jerusalem. In diesem Jahre fällt Letare auf den 30. März. In Schlesien wird der Letare-Sonntag als Sommersonntag gefeiert. Der Sommersonntag war ein großes Fest für die Kinder, die an diesem Tag von Haus zu Haus zogen und kleine Geschenke einsammelten. Ich bin in Schlesien, in der Grafschaft Glatz, aufgewachsen und habe als Kind immer sehnsüchtig auf Letare, auf das Sommersinger gewartet. Denn an Letare zogen wir Kinder singend mit bunt geschmückten Sommersteckereider Hand durch unser Heimatdorf Rosenthal und sammelten Süßigkeiten und sonstige Gaben. Der Sommerstecker war ein mit Papier und Blumen schön geschmückter Stab. Jeder wollte den prächtigsten haben. Damit klopften wir an die Haustüren. Und dann baten wir singend um kleine Spenden. Üblicherweise gab es neben Brezeln und Süßigkeiten Eier als Symbol des Frühlings, des erwachenden Lebens. Wir sangen etwa folgenden Text. Sommer, 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 ich bin a kleiner Pommer, ich bin a kleiner König, gatt mir nie zu wenig, also gebt mir nicht zu wenig, lott mich nie zu lange stehen, ich muss a Häusler Wetter gehen. Oder die goldene Schnur geht um das Haus, die schöne Wirtin geht ein und aus.
Sommer, 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 ich bin a kleiner Pommer, ich bin a kleiner König, gatt mir nicht zu wenig, lott mich nicht so lange stehen, ich muss a Häusler Wetter gehen.
War also unser Gesang erfolgreich, dann sangen wir ein Lob auf die Geber. Weiße Rosen, rote Rosen blühen auf dem Stängel. Der Herr ist schön, der Herr ist schön, die Frau ist wie ein Engel. Aber wehe, es gab nichts. Dann beschimpften wir singend die Geizhälse wie folgt. Hindermist und Taubermist, Eidam Hause kriegt man nicht. Ist das nie eine Schande, Eidam ganzer Lande? Oder noch schlimmer, Geizholz, Geizholz, friss ock Olz, friss ock Olz, wenn de wäscht gestorber sein, waren die Kroer tächtig schreien. Die Herkunft des Brauches ist nicht geklärt. Die ältesten Abbildungen, die ihn darstellen, stammen aus dem Jahr 1733. Vielleicht weist die Liedstrophe von »Ich bin a kleiner Pommer« auf die bettelnden Pommernkinder im Dreißigjährigen Krieg hin. Die Verwüstungen dieses langen Krieges hatten viele Kinder zu Waisen gemacht, die bettelnd auch durch das benachbarte Schlesien zogen. Aus diesem Betteln wurde später ein weithin bekannter Brauch. So zogen also in neuerer Zeit am Sommersonntage schlesische Kinder als Verkünder des Frühlings Land auf, Land ab, um den Winter auszutreiben und den Sommer herbeizusingen. Leider setzte die Vertreibung der Schlesier aus ihrer Heimat diesem schönen Brauch ein Ende.
Am Freitag, dem 14. Februar, konnte man an der Ausstellungseröffnung Die Gerufenen – Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa beiwohnen, die von der Generalsekretärin des Bundes der Vertriebenen, Michaela Hiberski, im Gerd-Hauptmann-Haus in Düsseldorf eröffnet wurde. Das Grußwort zu dieser Ausstellung schrieb der Bundestagsabgeordnete Bernd Neumann, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ich zitiere: Über viele Jahrhunderte erstreckten sich die Siedlungsgebiete deutscher Zuwanderer und damit auch deren Kultur weit nach Norden, Osten und Südosten bis in die Grenzbereiche des europäischen Kontinents. Deutsche Siedler haben im Baltikum und im Donauraum, in Litauen und in Ungarn, in Böhmen und Mähren sowie bis zur Wolga gelebt, gearbeitet und mit ihrer Kultur diese Gegenden nachhaltig geprägt. All dies ist in der Katastrophe der Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend untergegangen. Die Ausstellung »Die Gerufenen – Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa« der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen will an diese Geschichte von rund 800 Jahren erfolgreichen und ertragreichen Zusammenlebens erinnern. Ein Prolog widmet sich zunächst den Ursachen der Migration. Er zeigt die oftmals beschwerlichen Reisewege der deutschen Auswanderer und geht auf die Chancen und Schwierigkeiten der Ankunft in den neuen Siedlungsgebieten ein. In ihrem Hauptteil geht die Ausstellung auf die Teilhabe der deutschen Siedler an den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen in ihren neuen Heimatländern ein. Diese als Dynamiken bezeichneten besonderen Leistungen von Deutschen in Glashütten, in der Landwirtschaft, im Bergbau oder im Schul- und Kirchenwesen prägten oft über lange Zeiträume und bis in die Gegenwart ganze Regionen. Diese Darstellung einer Mischung aus bekannten und überraschenden neuen Phänomenen erscheint geeignet, bestehende Kenntnisse zu erweitern und Stereotypen, Vorstellungen entgegenzuwirken. Zugleich werden damit auch grundlegende Fragen nach den Chancen multiethnischen Zusammenlebens unter sich verändernden historisch-politischen Rahmenbedingungen angesprochen. Hier sehe ich die wichtigen Bezüge zu Fragen der politischen Gegenwart, die in vielfältiger Weise durch freiwillige und erzwungene Migration geprägt ist. Das Gegeneinander von Völkern und Staaten hat immer wieder zu Katastrophen und in menschliche Abgründe geführt. Die Gerufenen legen dagegen Zeugnis davon ab, zu welchen Leistungen in Gewerbe, Kunst und Kultur Menschen in der Lage sind, wenn sie gemeinsam für eine bessere Zukunft leben und arbeiten. Ich freue mich, dass Deutsche über lange Zeit vom Baltikum bis nach Südeuropa an einem solchen erfreulichen und zukunftsweisenden Prozess großen Anteil hatten. Bernd Neumann, MdB. In der Ausstellung heißt es weiter, was waren die Auswanderungsgründe? In Stichworten Arbeitslosigkeit, Armut, Ausbeutung, Ernteausfall, Fremdherrschaft, Hungersnöte, Kriege, Militärpflicht, Missernten, politische Verfolgung, Steuerlasten, Überbevölkerung, Unterdrückung, wirtschaftliche Not. Autonomie, Befreiung vom Militärdienst, eigene Gerichtsbarkeit, Erwartungen, Freikauf. Grenzsicherung, Hoffnungen, Landbesitz, Privilegien, Religionsfreiheit, kommunale Selbstverwaltung, Steuerfreiheit. Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in der Heimat und Hoffnung auf günstigere Verhältnisse bewegten Menschen zur Auswanderung. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es in Deutschland Phasen relativer Überbevölkerung. Das vorhandene Land reichte nicht aus, um die bäuerliche Bevölkerung zu ernähren. Jüngere Söhne mussten von den Höfen weichen. Die Auswanderungsquote war dort besonders hoch, wo durch Realteilung die Hofflächen im Laufe der Generation besonders klein geworden waren. Drückende Steuerlasten und Militärdienste förderten die Bereitschaft zur Migration. Seit der Reformation bewegte auch die Sehnsucht nach freier Religionsausübung Glaubensgemeinschaften dazu, geschlossen zu emigrieren. Schon im Mittelalter hatten Herrscher, Siedler durch die Gewährung von Privilegien in ihr Land gerufen. Dazu gehörten befristete Steuerfreiheit, Religionsfreiheit, Befreiung von Militärdiensten und das Privileg, nach eigenem Recht zu leben. Im 18. Jahrhundert wurden den Siedlern neben Land auch Baumaterial für Häuser, Saatgut und Vieh zur Verfügung gestellt. Oft entsprachen die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort, aber nicht den gegebenen Versprechungen. Die bevorzugten Auswanderungsgebiete waren Böhmen und Mähren, das Baltikum, die Westkarpaten, Siebenbürgen, der Donauraum, Lodz, Wolinien, Galizien, die Bukowina, das Schwarzmeergebiet, Bessarabien und das Wolgagebiet. Nicht wenige Menschen in Deutschland glauben, dass die heute hier lebenden Vertriebenen mit Feuer, Schwert oder Hitlers Panzern ihre Heimat gewaltsam erobert haben. In der Ausstellung wird dokumentiert, dass es sich weitgehend um eine friedliche Besiedlung handelte. Die Menschen wurden gerufen, angeworben, ja angelockt durch mancherlei Vergünstigungen. Es werden Siedlungsgebiete vorgestellt, die außerhalb des 1871 gegründeten Deutschen Reiches liegen. Das kulturelle Erbe lebt hier in Deutschland fort und gehört zum Kulturerbe aller Deutschen.
Ich hab dich verlassen, ich weiß nicht warum. Wir hatten zu essen und lebten in Frieden. Mein Traum war ein anderer, wie mit eisernen Zangen hielt er mich gefangen, und so bin ich gegangen.
fremde Erde, fremde Erde. Der Boden trägt für mich keine Früchte, da wo ich jetzt bin. Fremde Erde, fremde Erde. Wo du bist, scheint die Sonne das ganze Jahr. Auf deiner braunen Haut glänzen goldene Ketten und Silberspangen glitzern in deinem Haar. Warum bin ich noch hier? Allein in fremden Betten. Ich hab dich geliebt, doch mit dir zu leben war mir nicht gegeben. Denn andere Sterne lockten mich in die Ferne. Wo du bist, scheint die Sonne das ganze Jahr. Auf deiner braunen Haut glänzen goldene Ketten und Silberspangen glitzern in deinem Haar. Was wartet auf mich hier? Fremde Erde, fremde Erde. Der Boden trägt für mich keine Früchte, da wo ich jetzt bin. Überall nur fremde Erde. Wo du bist, scheint die Sonne das ganze Jahr. Auf deiner braunen Haut glänzen goldene Ketten und Silberspangen glitzern in deinem Haar. Und mich deckt irgendwann fremde Erde, fremde Erde.
Zum Kapitel »Wie sind denn die Deutschen nach Russland gekommen?« lese ich den Anfang des Kapitels vor. Deutsche im Schwarzmeergebiet und im Wolgagebiet. Die russische Zarin Katharina II. Erließ 1763 ein Einwanderungsmanifest, das deutsche Aussiedlungswillige mit Privilegien wie Landzuteilung, Aufbauhilfen, lokaler Selbstverwaltung, freier Religionsausübung und Befreiung vom Militärdienst ins Zarenreich lockte. Bis 1775 folgten etwa 30.000 Hessen der Einladung ins Wolgagebiet. Seit den 1780er Jahren siedelten vor allem Südwestdeutsche im Schwarzmeergebiet und in Noworussia, Neurussland, heute südliche Ukraine. Danziger Mennoniten wanderten in das Gorditzer-Gebiet aus. Aus gegebenem Anlass, vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, wurde in den letzten Wochen und Monaten nach Zeitzeugnissen gesucht. In der Villa ten Hompel konnte nun ein Teil und eine Zusammenfassung von Zeitzeugenberichten, Fotos, Dokumente, Objekte dargestellt werden. Nachdem Christoph Spieker in den Abend eingeführt hatte, stellte Dr. Silke Eilers vom LWL Museumsamt die Arbeit des Autors und Filmemachers Markus Schröder vor, die man auch im Zusammenhang mit einer Ausstellung sehen muss.
Das Spektrum der Projekte ist breit. Den Auftakt der Aktivitäten, welche die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg wachhalten sollen, bildet die schon eben erwähnte Wanderausstellung des LWL Museumsamtes für Westfalen. Unter dem Titel »An der Heimatfront – Westfalen und Lippe im Ersten Weltkrieg« möchten wir an die Ereignisse der Jahre 14 bis 18 erinnern. Die Ausstellung wurde am 2. Februar im Mindener Museum eröffnet und wird ab dem kommenden Sonntag in Hagen im Historischen Zentrum zu sehen sein. Die Ausstellung steht in einem sehr engen inhaltlichen Zusammenhang mit dem gleichnamigen Film. Lassen Sie mich deshalb kurz einige Hinweise zur Ausstellung geben und damit auch ein wenig Reklame machen für das Projekt, das, wie ja schon erwähnt worden ist, ab August auch in Münster gastieren wird. Das Museumsamt ist einer der Kulturdienste des LWL. Im Rahmen unserer Serviceleistung bieten wir den Museen in der Region kostenfrei Wanderausstellungen zu unterschiedlichsten Themen an. Dieses Angebot wird immer sehr gut nachgefragt, weil es in Zeiten knapper Ressourcen für Museen nicht immer einfach ist, eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Denn mit einer Ausstellung, aber auch mit dem Film, sind stets sehr viel Forschung und Objektrecherche verbunden. Die Ausstellung, wie auch der Film, möchten die Geschehnisse der Jahre 1914 bis 18 bewusst aus regionaler Perspektive nachzeichnen. Die Schau thematisiert das Alltagsleben der Zivilbevölkerung. Wir schauen also ganz bewusst aus Sicht der Zivilisten auf den Krieg. Diese Perspektive soll auch historisch weniger Kundige mitnehmen. Wie sah konkret das Leben in Westfalen und Lippe im Zeichen von Trennung, Verlust, Mangelwirtschaft, blanker Not, Krankheit und Tod aus? Statt einer Makroperspektive, welche die übergeordneten Kriegsereignisse darstellt, wird der Fokus auf das alltägliche Leid der Bevölkerung gelegt. Auf diese Weise soll gewissermaßen eine Innenansicht des Krieges ermöglicht werden. Der Erste Weltkrieg wirkte sich nachhaltig auf alle Lebensbereiche aus. Die Erfahrungsräume Front und Heimat waren dabei ganz eng miteinander verflochten. Die Heimat sollte den Kriegseinsatz nicht allein wirtschaftlich und finanziell sicherstellen, sondern auch moralischen Rückhalt für die Truppen leisten. So zumindest die Vorstellung der Propaganda. Doch wie sah die Realität aus? Was haben die Menschen in der Region erlebt, die nicht als Soldaten in den Krieg zogen, sondern vor Ort blieben? Die Ausstellung ist thematisch gegliedert. Sie soll den Krieg daheim nachvollziehbar machen anhand der Themenfelder Mobilmachung, Versorgung, Familie, Arbeit, gesellschaftliche Wohltätigkeit und Kriegsende. Tenor ist die Betrachtung des emotionalen und des physischen Kriegsdienstes gleichermaßen. Keiner konnte sich dem Krieg entziehen. Die Auseinandersetzung mit dem Alltag in der Region wird durch Leihgaben aus Museen, Archiven und von Privatleuten, vornehmlich aus Westfalen-Lippe, ermöglicht. Die Objektrecherche und Archivalienrecherche gestaltete sich dabei nicht immer ganz einfach, denn Zeitzeugen sind bekanntlich in der Regel verstorben und auch die Sammlungsschwerpunkte der Museen liegen häufig auf anderen Zeitabschnitten oder anderen Themen. Es war uns sehr daran gelegen, die Menschen in der Region an dem Projekt teilhaben zu lassen und mitzunehmen. So haben wir einen gezielten Presseaufruf gestartet und Privatleute gebeten, uns Erinnerungsstücke aus ihren Familien zu zeigen und als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Erstaunlicherweise war die Resonanz sehr groß. Es sind viele Dinge angeboten worden. Dafür sind wir den vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern sehr dankbar.
Du kommst heim von der langen, anstrengenden Reise, schließt die Wohnungstür auf, gehst in die Küche und machst leise das Radio an, lässt dich auf einen Stuhl fallen, ganz benommen, du bist noch gar nicht so richtig angekommen. Du blätterst in der Post, der Radiomann verspricht den Kids gebetsmühlenartig die größten Hits und die coolsten Oldies der letzten 200 Jahre und sie dudeln dich zu mit der immer gleichen Meterware wie von Helsinki bis hin und danach. Kampala. Von links nach rechts über die ganze Radioskala. Und du merkst erst beim Verkehrslagebericht, dies ist das Land, in dem man angeblich deine Sprache spricht. Doch du bist heimatlos, belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von einem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schräg geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf an den Hinterbeinen angepflockt. Ein blödes Gefühl, du findest kein Asyl. bist nackt und bloß heimatlos. Du beginnst im Stapel aufgestaute Zeitungen zu blättern und schon kommt das ganze Elend auf dich zu in großen Lettern und in den Fotos der strahlenden Männer und der Schreibtisch steht dann der Amigos, der Schmarotzer und der niemals zurückdreht. Du hast geglaubt, im Sumpf für kurze Zeit entkommen zu sein, doch mit der ersten Schlagzeile holen sie dich alle wieder ein. Die Heuchler, die Umfaller, die Aussitzer und Ausgrinser, die dunklen Kontenanleger und die Schwarzgeldverzinser. Haben sie nicht alle laut und deutlich neulich noch vor aller Ohren allen Schaden vom Volk abzuwenden geschworen? Und wieder hat das alte Vorurteil sich als richtig entdeckt. Das ist nämlich gar kein Vorurteil, macht sie wirklich korrupt. Du fühlst dich heimatlos, belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schräg geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf an den Hinterbeinen angepflockt. Ein blödes Gefühl, findest kein Asyl, du bist nackt und bloß heimatlos. Kein Aufschrei geht durchs Land, nur stilles Ducken, kein Aufmucken, keiner geht mehr auf die Straße, nur ein müdes Achselzucken über Unterschlagung, Hinterziehung, Lügen und Skandale, eine schlappe Spaßgesellschaft ohne Moral und Ideale. Gib ihnen Brot und Spiele, das betäubt die Republik, ein bisschen Love Parade, Schmuddel, TV und Volksmusik, bisschen Unterleibskomik, bisschen nackten Hintern zeigen und keiner hört mehr auf die Mana und die Lästermäuler schreien. Gib ihnen hohle Plastikidole, die durch ihren Alltag geistern und bunte Werbung, um ihnen die Augen zu verkleistern. Gib ihnen ihre Seifenoper und du hast sie in der Hand. Heiterkeit und Lechzen Freizeit, danach strebt das Vaterland und du bist heimatlos. Belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf den Hinterbeinen angepflockt. Ein Scheißgefühl, du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß. Du hängst deine ganze Hoffnung an den letzten ehrlichen Knochen und dann siehst du in den Nachrichten, der ist auch bestochen. Für ein Flugticket, einen Opernball, für ein paar Pirouetten auf dem roten Teppich, für ein Bild in den bunten Gazetten. Du möchtest aufhören vor Enttäuschung, ausrasten, stehst unter Schock. Doch die Leute sind echt gut drauf, haben mehr auf Comedy Bock. Und sie johlen, sie schlagen sich die Schenkel blutig vor Lachen. Und du spürst, du musst dich schleunigst hier vom Acker machen. Aber du kannst nicht gleichgültig zusehen, wie sie das Volk bescheißen. Du hast lang genug geknurrt, jetzt kriegst du Lust zu beißen. Und wo wolltest du auch hin, wenn deine Wut verraucht? Hier hast du lebenslänglich und hier wird dein Zorn gebraucht. Du bist heimatlos, belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf an den Hinterbeinen angepflockt. Ein Scheißgefühl, du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß.
Markus Schröder nannte seinen Film eine Collage, zusammengestellt aus Dokumenten, Fotos, Zeitzeugenberichten und Objekten aus der Zeit. Der Film Heimatfront zeigt eindeutig, dass die gesamte Bevölkerung zum Beispiel durch Sparmaßnahmen, Rüstungsarbeiten, Beschlagnahmungen, Einziehung von Arbeitskräften, Frauen in Männerberufen etc. in den Krieg einbezogen wurden. Hören wir einmal in den Film hinein.
In den folgenden Tagen machten sich in allen Garnisonsstädten, so etwa hier in Minden, in Siegen oder in Münster, Tausende von Soldaten bereit, um ins Feld zu ziehen. Die meisten von ihnen gingen damals davon aus, dass der Krieg schnell, siegreich beendet werden würde. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen oft lachende, zuversichtliche Soldaten. Ob diese zur Schau gestellte Zuversicht echt war oder nur der Versuch einer öffentlichen Erwartungshaltung zu entsprechen, lässt sich heute nur schwer einschätzen. Von der damaligen Propaganda wurde die öffentliche Euphorie immer wieder stark betont, so als hätte sie jeden einzelnen Bürger erfasst. Tatsächlich aber war die Stimmungslage vielschichtig. Gerade auf dem Land, wo die Ernte bevorstand, war die Begeisterung geringer als etwa in gehobenen bürgerlichen Kreisen oder im städtischen Mittelstand. Vielerorts aber muss die scheinbar uneingeschränkte öffentliche Euphorie beeindruckend gewesen sein. Lise Beuge, eine Schülerin aus Lüdenscheid, notierte in ihrem Tagebuch:
Die Begeisterung, die im Volke herrscht, ist großartig. Jeder ist bereit, sein Blut und sein Leben fürs Vaterland hinzugeben. Jeder weiß, in diesem Kampf heißt es Leben oder Sterben, Siegen oder Tod.
Mitunter nahm die Kriegsstimmung geradezu hysterische Züge an. Als die Zeitungen vor feindlichen Spionen warnten, begann eine allgemeine Jagd nach ihnen. In Münster wurde sogar in der Kanalisation gesucht. Selbst auf dem Land vermutete man Spionen. Antonia Helming, eine Hausfrau aus Ahaus, schrieb in ihrem Tagebuch:
Abends großer Volksauflauf. Zwei Russen seien gefangen. Es waren harmlose russische Erdarbeiter, die den Schutz des Bürgermeisters anriefen. Der Chauffeur von Dr. von Delden, Kronau, ist von Bauern erschossen. Die meinten, ein verdächtiges französisches Fahrzeug vor sich zu haben.
Neben der Kriegseuphorie und Hysterie gab es auch Anzeichen von Angst. Mit öffentlichen Bekanntmachungen und in Zeitungen wandten sich die Behörden gegen das Abheben von Sparguthaben und das Anhäufen von Lebensmittelvorräten. Vorsichtsmaßnahmen, die offensichtlich massenhaft getroffen wurden.
Zum Schluss kam der Filmemacher Markus Schröder zu Wort.
Ich habe schon vor vielen Jahren mal für den WDR einen Fernsehbeitrag über den Ersten Weltkrieg damals in Münster gemacht und war von dem Archivmaterial im Münsterischen Stadtarchiv sehr beeindruckt. Also ich fand das Bildmaterial sowohl in seiner Breite als auch in seiner Qualität bemerkenswert. Außerdem finde ich auch, selbst wenn diese Chronik des Münsterischen Stadtarchivars natürlich eine sozusagen offizielle oder offiziöse Quelle ist, steckt da doch viel drin, woraus man auch noch ablesen kann, wie die Bevölkerung empfunden hat. Also nicht nur, wie die Offiziellen es gesehen haben, sondern eben auch die Bevölkerung. Und ja, das waren Dinge, die mich damals sehr beeindruckt haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das, was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Bilder des Kriegsgefangenenlagers in Münster. Das war etwas, was mir auch als durchaus historisch interessierten Menschen in seiner Größe und in seiner Qualität bis dahin vollkommen unbekannt war. Und da habe ich dann, also das war so ein Punkt, wo ich echt gedacht habe, Mann, das ist historisch so spannend. Allein darüber könnte man einen Film machen, über die Kriegsgefangenenlager. Dass es das jetzt nicht geworden ist, ist nicht weiter tragisch. So ist es das Ganze eben breiter angelegt, aber ich glaube auch so ganz interessant.
Zum Quellenmaterial sagte Markus Schröder:
Es gab natürlich, es gibt noch mehr, die sind unterschiedlich in unterschiedlicher Qualität vor. Es gab zum Beispiel von diesem Lehrer aus, was, Bochum oder ich weiß gar nicht mehr.
Ja, aus Paderborn. Aus Paderborn gibt es eine ganz sehr interessante Kriegschronik, ja.
Ich finde diese Chroniken auch deshalb so wichtig, weil natürlich es gibt ganz viele Themen, die sich durch Bilder eben nicht erschließen lassen. Also finde ich ein sehr gutes Beispiel ist, wenn der Stadtarchivar hier in seiner Chronik beschreibt, wie die Hamsterer vorgingen, wie umfangreich das Phänomen war, dann ist das, finde ich, sehr eindrucksvoll geschildert, wie diese Leute da aus Land, diese überquellenden Eisenbahnzüge, wo die Leute dann rausströmen, und das beschreibt er ja sehr anschaulich. Von all diesen Dingen gibt es keine vernünftigen Fotos. Und deshalb, gerade auch, das ist auch ein Punkt, warum diese Quellen so wichtig sind. In so einem Film würde man ja gerne sehr viel mehr noch mit Bildern zeigen, aber es gibt leider Gottes eben sehr viele Themenbereiche, die praktisch nicht zu bebildern sind. Das gilt auch für die Streiks. Es gibt von den Streiks in Westfalen nahezu, also sind mir keine Bilder untergekommen. Das ist dann immer in Aktennotizen von Polizei, von Bergwerksverwaltungen etc. etc. Da ist das dann schriftlich niedergelegt, aber leider eben nicht mit Bildern dokumentiert.
me dejas aquí, mi amor. No me dejas solo. Ich träumte von weißen Pferden, wilden weißen Pferden an einem Strand. Mein Lehrer war ein Vogel, brachte mir das Fliegen bei. Aber sag mir, woran meine Liebe glauben wir noch? Woran meine Liebe glauben wir noch? Woran meine Liebe glauben wir noch? Ich träumte von weißen Pferden, wilden weißen Pferden an einem Strand. Deine Wassergewinn.
Jed de letzte 15 Jahr war nix mehr so, wie er denn's früher war. Wie oft han ich an unsere alle Bäume gedacht und an das Lagerfeuer mitten in der Nacht. Der Papp, der hat ein Seifekiss gebaut. Im Sommer haben wir Äpfele geklaut. Komm ich dann mit der Butznuss, die so bald wie eine Flickus, mein Mann, die hätt nicht einen Ton gesagt. Manchmal denk ich an daheim und dann fällt mal wieder in wat all. Mein Mann, für uns Benz geopfert hätt, dat wat's uns nie in der Tät. Von der letzte Roche Jahr hätt dann noch ein Eis von Neven an. Der Mann hält manchmal nicht zurück. Doch es war ein schönes Sieg. Meine Schwester hat mit 12 der erste Freund. Wie schnell hat sich der Mann dort dran gewöhnt. Dat alle Fäden sind da ne andere dünnes Korn. Und irgendwie dem Lisbeth doch Senioren noch. Et ätzte wir wort furchtbar schlecht. Und der Mann hat nur gesagt, ich hielt dir recht. Doch an der Ohre Kunde sind norm dat nicht so einfach in bestimmt. Man ich mir damals leid jedoch. Manchmal denk ich an daheim. Und dann fällt mal wieder in was all. Mein Mann für uns Benz geopfert hätt. Das war's uns nie in der Tät. Von der letzte Roche auf hätt dann noch Eis von nebenan. Der Mann hättet manchmal nicht zurück. Doch es war ein schöner Zick.
letzte Groschen Jorf. Etan, Norre Is von Neven an. Der Mann hättet manchmal nicht schwierig. Dort waren schöne Zick.
Und damit beenden wir heute unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, mit Dank an die Technik, Lukas Wünnemann, am Mikrofon saß Roswitha Möller. Wir können uns wieder hören, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 4. Mai um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Es schüttet aus Eimern in Hamburg, in München, da schneit's. Über Frankfurt hängen Wolken, in Köln wird geheizt. Ein wilder Orkan fegt über Dresden und Berlin hat 7 Grad. Mein gefühlter Gefühlszustand total desolat. Ich will Wärme und Licht und himmlisches Blau. Und das scheint aus der Ferne, aus dem Grau in Grau. Als in Lima, bei uns ist alles heiter und das geht jetzt auch so weiter, weiter. S-O-N-N-E. Sonne über dich. Hier ist keiner mehr fies drauf und mies, schlecht gelaunt und verhärmt, weil die Sonne uns von außen und von innen erwärmt. Wir machen Fiesta und Siesta und es gibt kein Zurück. Dann spielen auch nicht nur die Hormone verrückt. Ich will Wärme und Licht und himmlisches Blau. Und das scheint aus der Ferne, aus dem Grau in Grau. Als in Lima, bei uns ist alles heiter und das geht jetzt auch so weiter, weiter. S-O-N-N-E. Sonne über dich. Ich will Sonne über dich. S-O-N-N-E. Als in Lima, bei uns ist alles heiter und das geht jetzt auch so weiter, weiter. S-O-N-N-E. Sonne über dich.